ARD.
Bekommen wir nochmal einen Titelkampf? Ja oder nein? Das war die große Frage an diesem Wochenende. Und die Bayern haben diese Frage relativ humorlos beantwortet mit einem 5:1 gegen Hoffenheim. Aber dafür ist der Abstiegskampf wieder ein bisschen heißer geworden. Ist das für dich eine Entschädigung an diesem Wochenende?
Ja, schon, finde ich. Also irgendwie, also ein bisschen Überraschung drin auch, so durch, vor allem durch St. Pauli. Macht's doch, gibt dem Ganzen noch Würze.
Ja, und andere Teams sind weiter unten reingerutscht, ne? Werder, Wolfsburg, andere verschaffen sich Luft. Wir wollen über alles reden im Sportschau-Bundesliga-Update. Vielen Dank euch fürs Einschalten hier zur frischen Folge Bundesliga-Update. Neben mir sitzt Jens Walbrot, ich bin Tobi Schäfer. Und natürlich sprechen wir gleich noch über dieses beeindruckende 5:1 der Bayern. Wir reden über den Auftritt von Borussia Dortmund. Also wir reden darüber, ob es vielleicht in der nächsten Woche dann einen Titelkampf gibt. Aber wir wollen tatsächlich unsere Show beginnen heute mit dem Abstiegskampf und mit der größten Überraschung an diesem Wochenende. Und es war natürlich der Sieg des FC St. Pauli gegen den VfB Stuttgart, oder? Das muss man schon so sagen. 2:1 gewinnen sie zu Hause und ja, sie sind wieder am Leben sozusagen.
Ich habe, als ich mich auf diese Folge hier vorbereitet habe, Tobi, noch die Notizen von unserer Vorschaufolge gesehen und da hatte ich aufgeschrieben, St. Pauli braucht ein Freakspiel und Stuttgart einen normalen Samstag. War das ein Freakspiel aus deiner Sicht?
Weiß nicht, ob es ein Freakspiel war. Für den VfB war es auf jeden Fall kein normaler Samstag. Sie waren glaube ich, ein bisschen, ihnen hat ein bisschen die Frische, glaube ich, gefehlt. So, sie hatten ja unter der Woche das Pokalspiel. Aber St. Pauli natürlich, auch. Ich weiß. Aber der VfB hat jetzt schon 9 Pflichtspiele in diesem Jahr gemacht und hatten davor 7 Mal in Folge nicht verloren. Da war eigentlich klar, dass mal so ein Spiel kommt. Das war jetzt nicht total schlecht, aber es fehlten so ein bisschen die Grundtugenden. Und dann entwickelt sich so ein Spiel ja auch. Und dann ist es halt der Heimvorteil auch von St. Pauli und dann nimmt so ein Ding seinen Lauf. Und St. Pauli an dem Tag eben einfach auch wieder mit ganz vielen Dingen, die sie richtig gemacht haben. Und der Trainer Alexander Blessin, der erklärt uns das mal, warum denn St. Pauli dieses Spiel gewonnen hat.
Unbedingter Wille, sich in jeden Zweikampf reinzuhauen und dann noch trotzdem gepaart mit einer spielerischen Komponente. Ich glaube, da haben wir auch schon in dem Bereich Paroli geboten und haben immer wieder Akzente gesetzt und von daher sieht man, was möglich ist, wenn jeder, und das habe ich letztes Jahr schon gesagt, wenn jeder an seine 100% geht. Und dieses Wir-Gefühl kam jetzt natürlich nochmal extrem auf, weil 7 Spieler einfach jetzt so verletzt sind und dass es einfach wichtig war, so ein Ausrufezeichen zu setzen. Aber es muss halt so weitergehen. Ja. Das muss uns allen bewusst sein und das muss unser Level sein. Und dann werden wir auch noch punkten, ja, da bin ich mir sicher, aber das darf jetzt keine Eintagsfliege sein.
Tut dann einfach mal richtig gut, wenn du unten drin stehst und du holst Punkte gegen eine Mannschaft, wo du eigentlich nicht damit rechnest. Wenn du normalerweise denkst du ja, ich muss die Spiele gegen die direkten Konkurrenten gewinnen und dann so einen Sieg gegen den VfB. Vor allem wirklich, er hat ja gesagt, wie viele Spieler fehlen oder gefehlt haben. Bei denen fehlt dann die komplette zentrale Achse mit Fujita, Hauke Wahl, Smeed nicht mit dabei. Und umso wichtiger wurde dann auf einmal wieder Jackson Irvine. Ich glaube, den muss man so ein bisschen hervorheben in der Partie. Zum ersten Mal seit 5 Spielen wieder in der Startelf und Kapitän. Er hat danach gesagt, das war das härteste Spiel meiner Karriere, weil er einfach unter Schmerzen gespielt hat. Er musste in der Halbzeit, war ja nicht bei der Mannschaft, sondern war bei der Behandlung. Der Trainer hat ihn gefragt, kannst du wenigstens noch so eine Viertelstunde? Und dann ist daraus einfach noch daraus 90 Minuten geworden, die er dann durchgehalten hat. Und der ist eben super wichtig für die Mannschaft.
Unterschreibe ich alles. Also so ein bisschen die Frische gefehlt. Ich finde, damit wird man dem VfB, damit geht man ein bisschen zu nett mit ihnen um, weil die sind 6 Kilometer weniger gelaufen als St. Pauli, das hat Alexander Blessin ja gerade auch gesagt. Und ich hatte eher den Eindruck, die sind von Blessins Idee für dieses Spiel komplett überrascht und überrumpelt worden. St. Pauli ja, also eigentlich, wenn du willst, mit 3 Sechsern und 1 Zehner. Sinani, und dann hast du den von dir angesprochenen Irvine, super Leistung, aber James Sands darf man an der Stelle, finde ich, nicht rausnehmen. Und auch Matthias Rasmussen, der Neuzugang, der jetzt zum zweiten Mal hintereinander in der Startelf gespielt hat, nominell eigentlich neben Sinani, aber das ist so dann dieses zusätzliche Element, um das sehr zentrumslastige Spiel von Stuttgart gerade so für den ersten Spielaufbau, für die erste Phase des Spielaufbaus kaltzustellen. Und das haben sie dann ja auch von Anfang an sehr, sehr aggressiv, mutig und hochpressend teilweise gemacht. Und ich bin mir eigentlich fast sicher, dass der VfB St. Pauli eher so erwartet hat wie Kiel. also eher tiefstehend, dass sie erstmal ein bisschen Ruhe haben. Und dadurch haben sie die St. Paulianer, die Stuttgarter meiner Meinung nach, überrumpelt.
Mhm. Und VfB ist weniger gelaufen, hast du gesagt?
Deutlich weniger.
Aber ist das nicht auch ein Zeichen davon, dass dir die Frische fehlt, wenn du weniger läufst?
Ja, das ist mit Sicherheit so. Hat es was damit zu tun, aber du kannst ja, dadurch, dass St. Pauli ja unter der Woche genauso im Einsatz war, und da haben sie ja gegen Leverkusen eigentlich auch ähnlich, ich sag mal, saftlos gespielt, wie Kiel es versucht hat. Also das ist zu negativ gesagt, ne? Also der Plan von Kiel war schon auch schlüssig gegen den VfB. Das kann dann auch funktionieren. Und trotzdem glaube ich, das ist vor allem ein Kopfthema. Wenn du dann in so ein Spiel so reinstolperst und du merkst direkt, oh hä, das ist ja irgendwie anders, als wir uns das vorgestellt haben, dann spielt es natürlich deinem Gegner in die Karten. Und dann, finde ich, kommt zum Tragen, dass St. Pauli, und das spricht Alexander Blessin an, das finde ich deswegen auch gut, für einen Abstiegskandidaten halt wirklich auch gute Muster hat, um das dann umzusetzen und nicht dieses ganze Intensitätsthema dann nicht nur in so ein Gehacke endet, weil dann kann sich so ein VfB aufgrund seiner spielerischen Qualität am Ende, also individueller Qualität am Ende, dann wahrscheinlich auch irgendwie durchsetzen. Aber in dem Fall hat das ja alles auch wirklich Hand und Fuß, und du hast Irvine genannt, ich würde Daniel Sinani tatsächlich auch wirklich in den Vordergrund heben. Nicht nur, weil er eben dieses Tor macht, diesen Elfmeter, sondern auch generell für das Spiel total wichtig ist von St. Pauli.
Also bei St. Pauli hatte vieles Hand und Fuß, bei Chris Führig hatte vieles hauptsächlich Hand. Bisschen unglückliche Situation, er hat danach auch gesagt, ja, da sah ich nicht so gut aus. Das sind dann auch so Kleinigkeiten, die dazukommen, ne? Dann hast du so einen Nachmittag, das ist dann so ein gebrauchter Nachmittag einfach für den VfB gewesen. Ja, klar. Die machen da auch kein Drama draus. Sebastian Hoeneß hat auch gesagt, hier ist überhaupt nichts Tendenzielles zu erkennen, sondern du hast dann einfach mal so eine Partie drin, wenn du vorher so einen Lauf hattest. Ich glaube trotzdem, der VfB wird sich davon sehr gut erholen. Die stehen da wirklich gut da, sind im Halbfinale, im Pokal, sind in der Europa League aussichtsreich unterwegs und spielen in der Bundesliga jetzt, wenn wir mal ein bisschen nach vorne gucken, spielen jetzt gegen Köln, Heidenheim, Wolfsburg und Mainz. Das ist das VfB-Programm der nächsten Wochen, plus Europa League noch gegen Celtic. Also es sind jetzt alles Gegner, da können sie sich wieder schon auch in die Position bringen, sich dann am Ende der Saison für die Champions League zu qualifizieren.
Ja, also ich meine das auch überhaupt gar nicht irgendwie abwertend gegenüber St. Pauli. Klar, in so einem Spiel brauchst du irgendwie die Mithilfe eines potenziell erstmal stärkeren Gegners. Für mich ist das alles einfach die Folge eines guten Plans gewesen. Eine überraschende Idee, ausgeführt von dann an dem Tag auch wirklich von der Tagesform her besseren Spielern. Und das, finde ich, muss man an der Stelle dann St. Pauli auch geben. Und das ist, finde ich, insgesamt, auch wenn es dann am Ende nochmal eng wird, nach dem Anschlusstreffer von Leveling, das ist doch schon unterm Strich irgendwie verdientes Ding gewesen für St. Pauli, oder?
Ja, zwar nur 33% Ballbesitz, aber mehr Torschüsse und mehr Expected Goals und einfach mehr Leben im Spiel gehabt. Also mehr Emotionen natürlich auch durch den Heimvorteil und so. Und man hat einfach gemerkt, sie wollen das noch und sind jetzt in der Tabelle eben auch wieder nah dran. Es fehlen nur noch 2 Punkte aufs rettende Ufer, weil eben die anderen Mannschaften von oben entsprechend mitgespielt haben. Und da kommen wir mal zur nächsten Partie. Werder Bremen hat das erste Spiel unter dem neuen Trainer Daniel Thun verloren und rutscht dementsprechend ab auf dem Relegationsplatz, eben dann 2 Punkte vor St. Pauli. Niklas Beste mit dem Tor des Tages für den SC Freiburg, ausgerechnet Beste, der ehemalige Bremer, sagt man ja dann immer. Und dann hat Werder ja eigentlich noch die Gelegenheit gehabt, doch was zu holen. Ab der 53. durch die rote Karte für Mansambi war Werder in Überzahl. Aber sie haben, wie gegen Hoffenheim, zumindest qualitativ nichts draus gemacht. Quantitativ bringen sie ja irgendwie Bälle Richtung Tor, aber es ist halt nicht gefährlich.
Ja, gefühlt war irgendwie Freiburg in Unterzahl trotzdem gefährlicher. Den wird ja auch dieses Tor noch aberkannt von Yuito. Finde ich auch ehrlicherweise, also das ist schon auch glücklich, oder? Ich meine, am Ende hat es ja keine Auswirkungen gehabt, aber das wäre da ich würde es zählen lassen. Das bisschen Gezuppel am Trikot da gegen Agu, also finde ich, kann man auf jeden Fall, könnte man stehen lassen.
Ja, war ja jetzt nicht mehr spielentscheidend, das stimmt.
Nee, genau. Aber so grundsätzlich, also erstmal hat ja Daniel Thun jetzt gar nicht so, oder eigentlich so gut wie gar nichts verändert, auch nur eine Änderung in der Startelf, halt Keke Top rein, Stichwort klarer Neuner, haben wir Donnerstag noch drüber gesprochen.
Du meinst, er hat nur Feintuning gemacht?
Wenn überhaupt. Also insgesamt, ich meine, was willst du auch machen in so, weiß ich nicht, 2-3 Tagen? Muss ja auch von Bremen erstmal mal nach Freiburg fahren. Da geht ja auch noch ein Tag flöten. Da kannst du ja auch gar nicht so viel machen. Und das sah schon sehr, sehr danach aus, was auch Horst Steffen zuletzt mit Werder hat spielen lassen, inklusive kompletter Grundordnung, die gleich blieb. Und ich finde, das war auch in Ordnung, wieder bis halt zu dem Punkt, wo du dann da aus dem ganzen aus der ganzen Hinleitung mal eine Torchance kreieren musst. Und das war dann nach wie vor irgendwie zu wenig. Klar, sie hatten dann irgendwie durch Umschaltmomente hier und da schon auch mal Möglichkeiten. Also zum Beispiel auch vorm 1-0 direkt diesen Fallrückzieher von Jinma. Auch irgendwie bezeichnend, dass die im Gegenzug direkt durch so ein Classic-Freiburg-Tor dann in Rückstand geraten, oder?
Ja, ich meine, das Problem ist eigentlich genau das, was wir vorher schon kannten, noch unter Horst Steffen. Sie sind einfach vorne von der Qualität her nicht gut genug besetzt. Also es ist dann, glaube ich, kein Trainerproblem gewesen, sondern vielleicht doch eher ein Kaderproblem. Nur ja. Das kannst du natürlich so nicht beheben und das muss Daniel Thun aber irgendwie hinkriegen. Sie haben in den letzten 4 Spielen nur ein Tor gemacht. Wir haben schon mal hier besprochen, dass sie total ungefährlich bei Standardsituationen sind. Das brauchst du eigentlich ja dann auch, um mal irgendwo einen schmutzigen Sieg zu holen. Ja, und so holst du halt in Freiburg nichts, ne? Freiburg extrem heimstark, seit 14 Pflichtspielen sind sie ungeschlagen, 11 davon haben sie gewonnen, trotz der Unterzahl, der Freiburger Unterzahl, haben sie da einfach dann, ja, das Ding, souverän will ich nicht sagen, aber nicht unverdient nach Hause geholt.
Ich finde, man kann das vielleicht sogar auch souverän nennen. Vielleicht tut man Werder damit auch ein bisschen Unrecht. Also das ist die Mühe ist ja schon da, aber was bringt dir das dann am Ende? Und ich bin sogar nicht nur bei der Offensive, beim Kader, da haben wir oft genug drüber geredet, beim 0-1, also es ist irgendwie das prognostizierte Vorgehen. Langer Ball Matanovic, zweiter Ball, den holt sich Mansambi und dann ist Beste offen. Und dann ist es, finde ich, von einer individuellen Defensivleistung von Koulibaly, der viel zu spät rausrückt, bisschen überrumpelt wirkt durch die Situation, dann in der Situation Beste eigentlich viel zu viel Zeit lässt, in den 16er zu geben, einen, der wahrscheinlich so mit den besten linken Fuß oder einen der besten linken Füße in der ganzen Bundesliga hat. Das ist dann, finde ich, auch, ich weiß gar nicht, ich würde dem das gar nicht vorwerfen, weil das ja noch so ein ganz, ganz, ganz junger Spieler ist, aber daran siehst du halt einfach, an welchen Stellen es Baustellen gibt und das ist halt eben nicht nur der Sturm, sondern das ist irgendwie so von vorne bis hinten zusammengeflickschustert, das Kaderthema bei den Werderanern. Und das wird sich vielleicht dann auch einfach am Ende auch durch Daniel Thun nicht zu 100% beheben lassen.
Zusammengefritzschustert sozusagen.
Ja, genau.
Was bleibt noch hängen aus der Partie? Wir gratulieren Matthias Ginter auf Freiburger Seite zu seinem 400. Bundesligaspiel. Unter den aktuellen Profis haben nur Manuel Neuer und Olli Baumann mehr. Julian Schuster mit der 4. gelben Karte ist im nächsten Spiel gesperrt.
Ne? Mansambi auch.
Mansambi durch die rote Karte. Ja, und Werder spielt ja als nächstes zum Glück nur gegen die Bayern.
Es geht ja dann.
Und hat dann aber die Gegner bitte. Heidenheim, Union, Mainz und Wolfsburg. Also dann muss spätestens irgendwie was passieren, sonst, Marco Friedl hat gesagt, sonst erleben wir unser blaues Wunder. Und das, ja.
Ja, also was halt wirklich kompliziert ist, offensive Abläufe, die zu Torgefahr führen, implementieren während einer laufenden Saison ist natürlich noch mal komplizierter als eine Mannschaft, die jetzt irgendwie so wie die Eintracht mit einer eigentlich guten Basis und einer starken Offensive, wenn man das individuell sich anschaut, so in so Defensivprobleme geraten ist und gerutscht ist, zu stabilisieren. Das ist schon echt eine harte Aufgabe für Daniel Thun. Wir haben Donnerstag drüber gesprochen. Ich wünsche ihm persönlich, dass das klappt und ich wünsche auch allen Werder-Fans, dass das klappt. Ich bleib da voll skeptisch, leider.
Sehr skeptisch ist man jetzt nach diesem Wochenende auch beim 1. FC Heidenheim.
Jetzt erst? Warst du da vorher noch?
Naja, ich kann mir vorstellen, dass man sich gedacht hat, wenn wir jetzt zu Hause gegen den HSV gewinnen, dann sind wir ja irgendwie
das ist richtig,
noch im Game. Total, aber ja. Es gab eben das 0-2 zu Hause gegen den HSV. Für Heidenheim wirklich ein großer Schritt in die zweite Liga, glaube ich. Also ein Rückschritt in die zweite Liga. Und auf der anderen Seite der HSV mit dem ersten Auswärtssieg in dieser Saison. Die haben sich mal so richtig Luft verschafft.
Ja, also ich habe am Anfang gedacht, okay, die nehmen diese Rolle, die ihnen da jetzt möglicherweise bevorsteht in diesem Spiel, das Spiel bestimmte Team zu sein, gut an, Doppelsturm mit dem Neuzugang Otelle und, oder Otel, oder Telly, gibt's auch, also englische Aussprache, Otelli, ist ja Nigerianer, glaube ich, und Königsdörfer nebeneinander, beide ja auch maßgebend dann irgendwie mindestens mal am 1-0 beteiligt und trotzdem, du hast schon recht, Heidenheim macht viele Sachen ja dann schon auch gut, ne? Und teilweise hatte ich auch den Eindruck, so die Umschaltmomente sind am Anfang so im Ansatz auch immer irgendwie gefährlicher. Haben wir, glaube ich, auch die erste Chance des Spiels. Und deshalb, Tobi, komme ich zu dem Schluss, es sind dann am Ende Kleinigkeiten und ich habe ja in der Vorschau-Folge, liebe HSV-Fans, sorry dafür, habe ich natürlich den Heimsieg des HSV gegen Heidenheim zu einem Auswärtssieg der Heidenheimer gemacht, in einem Moment des Wahnsinns, wo ich einfach so dahergeplappert habe. Nee, das stimmt natürlich nicht. Aber da haben wir das damals, kann ich mich dran erinnern, da haben wir auch schon drüber gesprochen, dass wir gesagt haben, die Mannschaft des HSV ist am Ende einfach auch individuell stärker besetzt als die der Heidenheimer.
Total. Und
das sieht man in dem Spiel.
Das habe ich mir auch aufgeschrieben. Es gibt so ein paar Spieler, die einfach viel zu viel Qualität haben, um mit der Mannschaft dann abzusteigen. Vieira ist für mich einer. Kann mich an eine Situation erinnern. Der hat ja irgendwie so einen schönen Außenrisspass gespielt und das zweite Tor bereitet er ja auch vor zum 2:0.
Auch beim 1:0 ist er total maßgebend, weil der, das ist auch ein Umschaltmoment. Langer Ball, Vuškovic fängt den ab und spielt ihn zu Vieira, der den Ball mit rechts annimmt, so seitlich stehend und hat so wirklich nur aus dem Augenwinkel die Möglichkeit, Otelle zu sehen oder Otelle. Und spielt den Ball dann...
Oder wie noch? Was ist denn?
Otelli könnte auch sein. Ja.
Denn er ist ja...
Denn er spielt den mit links, ohne... Er ist Nigerianer, wolltest du fragen?
Ja.
Er ist ja Nigerianer, da könnte der ja auch Englisch ausgesprochen werden. Ja. Ja gut, aber auf jeden Fall in der Situation wird Otelli oder Otelle richtig stark freigespielt von Vuškovic mit dem linken, von Vieira mit dem linken Fuß. Und das sind schon auch so Moves, da siehst du halt, dass das individuell betrachtet einfach nichts mit klassischem Abstiegskampfteam zu tun hat an der Stelle. So, und der natürlich muss man an der Stelle aber auch sagen, das ist von den Heidenheimern auch nicht gut verteidigt, so diese gesamte Entstehung des Tores. Das kommt dann halt dazu. Aber da siehst du den Unterschied, finde ich, zwischen diesen beiden Mannschaften dann sehr, 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 sehr deutlich und so in a nutshell.
Ja, plus einen sehr starken Torhüter hat der HSV auch noch, Daniel Heuer-Fernandes.
In dem Spiel überragend, ja.
Muss man auch sagen. Und
wie so oft in dieser Saison.
Genau, und ja, bei den Heidenheimern ist es jetzt so, jetzt haben sie 13 Punkte mit so wenigen beziehungsweise noch weniger Punkten. Zu diesem Zeitpunkt konnte sich bisher nur ein Team retten. Das war Mainz vor 2 Jahren. Die hatten sogar nur 12 Punkte nach 21 Spielen. Also es gibt vielleicht noch so ein bisschen Resthoffnung. Als nächstes muss Heidenheim nach Augsburg. Wenn du es schaffst, da zu gewinnen, dann ist auf einmal wieder alles anders. Aber aktuell, glaube ich, wird es ganz, ganz schwer für Heidenheim und für den HSV. 5 Punkte Vorsprung jetzt vor dem Abstiegsplatz. Das sieht gut aus. Nächster Gegner ist Union Berlin. Und wir sprechen über die Partie Mainz gegen Augsburg. Auch ein ganz, 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 ganz wichtiges Spiel für beide unten im Keller. Mainz siegt mit 2:0, richtige Big Points. Die 05er klettern jetzt auf Platz 14. Die beiden Tore durch 2 verwandelte Elfmeter von Amiri. Und da müssen wir vor allem über den ersten Elfmeter sprechen. Hat große Diskussionen ausgelöst. Rex Bejay gegen Bell war das Duell im Strafraum. Rex Bejay semmelt am Ball vorbei, Bell trifft, glaube ich, den Ball und Rex Bejay trifft da so ein bisschen das Bein von Bell. Also in manchen Kameraperspektiven denkt man, nee, da ist keine Berührung vorhanden, in anderen sieht man es so ein bisschen. Auf jeden Fall hat der Schiedsrichter Patrick Ittrich direkt Elfmeter gepfiffen. Der Videoschiedsrichter hat es sich minutenlang angeguckt und hat dann offenbar aber nicht interveniert und gesagt, das ist eine klare Fehlentscheidung, deswegen ist Ittrich bei der Entscheidung geblieben, hat es sich nicht selber angeguckt. Dann der Elfmeter und im Nachhinein hat Ittrich gesagt, wenn ich das mal alles so sehe, war vielleicht sogar eher kein Elfmeter. Also wieder ganz viel Diskussion um eine Schiedsrichterentscheidung, die für mich unnötig ist, weil geh doch raus und guck's dir an.
Ich setze da sogar schon ein bisschen früher an, ehrlicherweise. Weil wir reden ja in so einer Situation auch wieder über einen Kontakt. So, aber Fußball ist halt nun mal ein Kontaktsport und das ist mega dynamisch, dieses Spiel.
So ein Kontaktchen höchstens.
Ja, wenn überhaupt. So, und aber ganz oft argumentieren wir, ja, der Kontakt ist da. Ja, natürlich sind da Kontakte da. Aber du musst ja mal, ich finde, man muss das dann immer in Relation setzen. Bell steht mit dem Rücken zum gegnerischen Tor. Und beide schauen auf den Ball und es gibt auch keine, also du kannst nicht erkennen, dass es irgendwie fahrlässig ist von Rex Bejay, dass er da in Kauf nimmt, Bell irgendwie krass zu verletzen, was man ja manchmal hat, wenn gestempelt wird oder so. Und in so einer Situation pfeifst du dann ein Elfmeter, was ja gleichbedeutend ist mit einer 0,75%igen Chance auf ein Tor, weil 3 von 4 Elfmetern einfach drin sind. Aus der Situation selbst entsteht ja niemals, das ist ja eigentlich die Intention mal irgendwann gewesen, dass man im 16er bei einem Foul, bei einem normalen, einen Elfmeter pfeift. weil man sagt, damit, also die Chance, ein Tor von dort zu erzielen, ist halt einfach größer. Aber aus der Situation, wie soll da ein Tor fallen? Mhm. Das finde ich ist halt einfach so Banane an der Stelle. Und dann halt ständig so, ja, da ist der Kontakt oder kein Kontakt. Foulspiel, ja. Beim zweiten Elfmeter ist ein ganz klares Foul. Ohne ja, Frage.
Das war ein bisschen plump von Kade gegen Amiri.
Ja, und deswegen, das geht mir gerade im Moment bei allem, was wir über die Elfmeter die ganze Zeit da besprechen, geht mir das immer ein bisschen auf den Keks, dass da immer so, ja, da ist ja der Kontakt und dann kann man ja und keine klare Fehlentscheidung. Setzt das mal in Relation bitte zu dem, was ihr da entscheidet am Ende.
Was mir auf den Keks geht, ist jetzt in dem Fall von Bell, wie er dann fällt. Einfach,
ja, das stimmt,
ne?
Auch. Da bin ich bei dir, ja.
Er tut so, als wäre er gerade vom Blitz getroffen worden.
Ja, bin ich bei dir.
Wobei im Nachgang sagen sie dann ja auch noch, ne, das war jetzt sicherlich kein Foul, wo man mir die Knochen mitbrechen kann, aber ich kann auch Fußballer verstehen, dass man in der Situation natürlich erstmal daran denkt, ich habe jetzt die Chance, einen Elfmeter rauszuholen, ich fall mal lieber, auch wenn es gar nicht so schlimm war.
Ja.
Das ist, ich glaube, das sind so intuitive Momente, da hast du vielleicht gar nicht so einen großen Einfluss drauf, sondern das passiert dann einfach. Weil das ist zu sehr gelernt über 20 Jahre Fußballer sein.
Total. Hast du das im Spiel, als du selbst noch gespielt hast, mal gemacht? Sei mal ehrlich.
Du meinst,
so ein Elfmeter geschunden irgendwie?
Kann ich mich dran erinnern, aber ich glaube, also wie gesagt, deswegen kann ich nachvollziehen, dass man so fällt.
Ich gebe zu,
nur
ich hab's gemacht.
Ich würde mir wünschen, dass wir, aber das gilt ja grundsätzlich für den Fußball, dass man im Fußball mehr so agiert wie in anderen Sportarten, wie beim Handball, wo man einfach nicht immer so ein Riesenthema aus Berührungen macht.
Aber dann pfeif auch nicht so einen Blödsinn direkt ab.
Ja.
So, also ne, wir haben ja an diesem Spieltag mehrere Elfmeter gesehen, kommen wir später auch noch dazu. Dann lass doch einfach mal von vornherein ein bisschen mehr laufen.
So. Es war auf jeden Fall, also diese Entscheidung war dann natürlich richtungsweisend in dem Spiel. Mainz geht in Führung, macht nachher dann eben noch das 2-0, hat jetzt 3 Siege in Folge, unter anderem eben auch dank eines Amiri, der jetzt 5 Spiele in Folge getroffen hat. Da haben wir wieder das Thema, das ist dann einfach ein Spieler, wenn du den in deinen Reihen hast, der gibt dir so viel Qualität, ne, und in solchen entscheidenden Momenten auch so viel Sicherheit, das macht dann schon was aus unten im Tabellenkeller.
Ja, auch weil er natürlich so ganz viele Dinge vereint, ne? Also er zeichnet sich ja dadurch aus, dass du diese Dinge wie Laufbereitschaft, Einsatzbereitschaft, auch Willen in Zweikämpfe zu gehen, die vielleicht für Spieler auf seiner Position jetzt gar nicht so, ich sag mal, gewöhnlich sind, weil sie halt einfach reine Defensiv-Zweikämpfe sind. Also die Bereitschaft, sich in den Dienst der Mannschaft zu stellen, die ist komplett da. Und dann macht natürlich den Unterschied, dass er halt einfach dieses Gespür hat, auch torgefährlich ist, hat jetzt auch in dem Spiel neben diesen beiden Toren die meisten Torschüsse abgegeben, die meisten Torschussvorlagen bei den Mainzern. Dreh- und Angelpunkt in diesem Spiel, und dann, wenn er so eingesetzt wird, wie Urs Fischer das macht, muss man als Trainer ja dann auch bereit sein, wenn man im Abstiegskampf ist, dann ist er ein absoluter Gamechanger. Und da bin ich dann auch bei dem Sinani-Vergleich mit St. Pauli. Solche Spieler erhöhen deine Chancen dann deutlich, weil sie Dinge dir geben, die andere Abstiegskandidaten möglicherweise dann eher nicht haben.
Ja, als nächstes geht es für die Mainzer nach Dortmund. Und Augsburg spielt als nächstes, da kommen jetzt so ein bisschen die Wochen der Weichenstellung nochmal, spielt als nächstes gegen Heidenheim, Wolfsburg und Köln. Das sind dann auch nochmal so Schlüsselspiele. Und wir sind dann eben jetzt bei Wolfsburg, auch bei einem Team, das unten mit drin hängt. Wolfsburg ist jetzt 15. und punktgleich mit Werder auf dem Relegationsplatz und verliert eben 1-2. Zu Hause gegen Dortmund, was aber am Ende des Tages, muss man sagen, unnötig war, beziehungsweise unglücklich. Denn gerade in der zweiten Halbzeit waren sie ja sehr am Drücker. Und dann ist es einfach der BVB, der mit seiner, ich nenne es jetzt mal minimalistischen Art, einfach dieses Ding zieht.
Wobei sie, finde ich, auch am Anfang schon eigentlich den Schlüssel in der Hand hatten und den BVB auch in der ersten Halbzeit schon richtig vor Probleme zu stellen. Sie haben es sich getraut, den BVB im Spielaufbau zu pressen. Und sie haben in der zweiten Halbzeit ziehen sie Belosian, der als Außenverteidiger aufgeboten ist, auf der linken Seite, mehr ins Zentrum. Und Riasson wird dann eher von Kevin Paredes immer zugemacht. Und dadurch haben sie dann die Möglichkeit, dass der BVB aus dieser ersten Aufbaureihe mit Schlotterbeck, mit Anton und mit Süle nicht mehr so leicht durchkommt, weil das Zentrum halt einfach komplett durch ist oder dicht ist. Deswegen ist Brandt zum Beispiel auch in der zweiten Halbzeit ja mehr oder weniger off, aus dem Spiel raus. Und dann wird das dieses Hackspiel. Alle Innenverteidiger der Dortmunder sind irgendwie so gefühlt auf einmal komplett neben sich. Ein Fehlpass nach dem anderen. Die Wolfsburger haben einige Umschaltsituationen, die, ich meine, alleine Amura muss ja fast 2 Tore machen, so gefühlt. Und das ist ein cleverer Move in der zweiten Halbzeit. In der ersten Halbzeit kriegen sie vor allem Brandt, finde ich, nicht unter Kontrolle, weil sie das da noch so ein bisschen von der Aufteilung her, wenn der BVB im Ballbesitz anders gestalten. Und finde, das ist dann am Ende irgendwie der Schlüssel, dass sie dann den Weg in dieses Spiel so richtig reinkriegen. Aber ich finde auch von Anfang an, hat man ihnen angemerkt, dass sie das da ernst meinen? Oder hattest du da irgendwie einen anderen
Eindruck? Ich habe das Spiel jetzt nicht komplett live gesehen, nur die Zusammenfassung. Aber ja, es war natürlich, wenn wir es mal aus Dortmunder Sicht gucken, so ein typisches Dortmund-Spiel will ich jetzt nicht unbedingt sagen. Aber klar, sie gehen in Führung durch Julian Brandt mit dem Kopf. Sein erstes Kopfballtor übrigens in der Bundesliga für Borussia Dortmund. Dann eben das Gegentor durch Kulejarakis, auch per Kopf nach Standard. Und dann sind wir wieder auch bei dem Thema individuelle Klasse. Das hat auch Daniel Bauer gesagt, der Wolfsburger Trainer, dass dann eben ein Amura, der eben 100 Chancen hat, der hat ja eigentlich diese Klasse, ne? Hat er ja schon bewiesen. Aber möglicherweise ist die Situation ja für ihn jetzt ein bisschen ja schon auch belastender, ne? Also am Anfang der Saison, wo wir begeistert von ihm waren, da konnte er vielleicht noch ein bisschen freier aufspielen. Jetzt, wo es gegen den Abstieg geht, hat er vielleicht doch ein bisschen zu viel im Kopf. Und auf der anderen Seite ist mit Guirassy jetzt dann doch wieder ein Unterschiedsspieler da, den der BVB braucht und der jetzt dann wieder trifft und der dann eben dafür sorgt, dass der BVB als Sieger vom Platz geht.
Ja, vielleicht ist es ja auch...
Also Daniel Bauer hat gesagt, der BVB hat nur wegen individueller Klasse dieses Spiel gewonnen.
Ja, das kann man auf jeden Fall so sehen. Auf der anderen Seite bin ich da schon auch bei dir. Die individuelle Klasse der Wolfsburger ist ja gerade für ein Team, was in der Kategorie der Tabelle oder in der Region der Tabelle unterwegs ist, schon außergewöhnlich. Und sie haben ja jetzt im Winter auch nochmal richtig Geld in die Hand genommen, um die Mannschaft zu verstärken, siehe Belusian.
Die Frage ist nur, kannst du diese Qualität abrufen, wenn du eben so unter Druck stehst? Wenn du eben nicht um Champions League mitspielst, sondern wenn du ja eben da unten drin hängst. Wobei wir ja auch immer sagen, den Spielern, die in Wolfsburg sind, denen ist es eigentlich total egal, weil die wissen... Jo, ich habe ja im Zweifel sowieso nächstes Jahr wieder einen anderen Verein. Also ich will jetzt nicht das Wort Söldner in den Mund nehmen, das wäre jetzt ein bisschen zu ungerecht, aber du weißt, was ich meine.
Ja, also es ist natürlich grundsätzlich schon auch erstaunlich, dass dann jetzt, wie gegen die Bayern auch, da gab es ja auch schon eine richtig gute Leistung, zwischendurch gab es dann wieder sehr, sehr viele Spiele, die irgendwie so sehr blutarm daherkamen von den Wolfsburgern, dass es jetzt im vermeintlichen Topspiel in Anführungszeichen dann auch wieder so geht. Und man muss aber, finde ich, trotzdem auch immer sagen, ist Amura wirklich ein Mittelstürmer oder ist er vielleicht eher jemand, der als zweite Spitze oder vielleicht sogar über den Flügel kommen müsste? So, also ich finde, solche Dinge muss man dann auch am Ende immer mit einbeziehen. Also wenn er sagt, ja, unsere Jungs, die können ja nichts und die Dortmunder sind alle super, macht sich Daniel Bauers vielleicht auch ein bisschen zu leicht, weil eigentlich finde ich, keine Ahnung, ich kenne diese ganzen Marktwerte-Tabellen nicht aus dem Kopf, aber wenn man das miteinander vergleicht, glaube ich, ist der Unterschied jetzt nicht so groß zwischen Dortmund und Wolfsburg, zumindest wenn man das in Relation zu anderen Teams aus dem Tabellenkeller setzt.
Die Frage ist ja, was macht denn Dortmund jetzt mit dieser Konstellation nach dem Spiel? Da wussten sie ja noch nicht, wie die Bayern dann am Tag danach reagieren. Da waren sie auf 3 Punkte dran in der Tabelle und dann nahm auch so der eine oder andere mehr schon mal so dieses Wort in den Mund. Möglicherweise geht da ja dann doch noch irgendwie was in dieser Saison. Aber wenn, zu den Bayern kommen wir ja gleich. Im Grunde genommen wird das natürlich nicht passieren. Sie müssen, glaube ich, einfach nur gucken, dass sie nach hinten in keine Probleme gucken. Das sagt auch Niko Kovac immer. Ich bin einer, der in den Rückspiegel schaut. Und da müssen sie tatsächlich vielleicht auch ein bisschen improvisieren, denn Emre Can fällt jetzt noch ein paar Wochen aus. Mané ist auch steht auch nicht zur Verfügung. Das heißt, sie sind hinten durch Anselminos Abgang ja auch relativ dünn besetzt, ne? Nur 4 Innenverteidiger. Wenn sich da jetzt noch jemand verletzt, und dann hast du noch Champions League gegen Bergamo, also das könnte noch herausfordernd werden. Marcel Sabitzer kommt zwar demnächst wieder zurück. Schlotterbeck fehlt jetzt, 5. gelbe Karte. Der ist jetzt im nächsten Spiel auf jeden Fall auch nicht dabei. Also das sind, glaube ich, so die Themen. Also sie sollten jetzt irgendwie nicht zu viel wollen.
Ja, also sie müssen aufpassen, dass sie sich jetzt nicht den Fokus komplett verstellen.
Das meine ich,
genau.
Sie müssen
sehen, dass sie sich einfach auf jedes Spiel konzentrieren und sagen, okay, dann müssen wir erstmal sehen, dass wir die Dinger ja gewinnen. So, und das schaffen sie ja im Moment. Und die anderen Dinge haben sie ja halt nicht so richtig in der Hand. Und ich will jetzt nicht so weit gehen zu sagen, okay, die waren mit den Gedanken da nicht bei der Sache, weil ich finde, dafür sind die Dinge, die da passieren, zu leicht zu erklären. Zum Beispiel, finde ich, hat man in dem Spiel auch gemerkt, wenn der BVB, wenn der Spielaufbau in der ersten Linie so gepresst wird, also dann bekommen sogar so starke Aufbauspieler wie Anton oder Schlotterbeck, die bekommen dann halt einfach Probleme. Und an der Stelle, finde ich, merkt man auch, dass so ein Spielertyp wie zum Beispiel Stiller dem BVB fehlt, um solche Phasen dann, ohne dass man anfängt als Fan zu zittern, zu überstehen. Weil Bellingham und Metscher, das sind, die haben gute Stats, und welchen Wert Metscher zum Beispiel für den BVB hat in der zweiten Halbzeit, sieht man ja spätestens beim Tor. Aber das sind halt eher Ballträgertypen, finde ich. Und du brauchst an diesen Stellen, wenn du so einen Gegner hast, der so agiert, dich so intensiv presst und zustellt, brauchst du Spieler, die gedanklich so schnell sind, dass sie den Ball schnell wieder loswerden, nie unnötige Zweikämpfe vermeiden. Und das ist so ein Profil, was ihnen dann an der Stelle fehlt. Und das merkt man dann in dem Spiel. Und wenn andere Gegner das versuchen, vielleicht so umzusetzen, kann das hier und da, glaube ich, auch den BVB nochmal vor andere Probleme stellen. Es spricht für sie, dass sie trotz dieser ganzen Dinge, die gegen sie sprechen, und dann läuft das ganze Spiel ja eigentlich, das ist ja so ein Spiel, wo du denkst, oder hattest du einen anderen Eindruck, also letzte Saison verliert der BVB das. Oder sagen wir mal, vor Kovac verliert der BVB.
Das hat man ja schon ganz häufig, ne? Ja. Dass der BVB in dieser Saison Spiele macht, die sie sonst vielleicht verloren hätten. Am Ende zählt das Ergebnis. Seit 14 Spielen sind sie ungeschlagen. Ich hätte ja dann gesagt, wenn die Bayern jetzt heute verloren hätten, hätte ich zur BVB-Leistung gesagt, ja, weißt du, wenn du dann so ein Spiel wie in Wolfsburg gewinnst, so, dann wirst du Meister. Und jetzt muss ich sagen, ja, wenn du nur so spielst wie in Wolfsburg, dann wirst du auch nicht Meister. Also das ist immer eine Frage des Blickwinkels und was so ein bisschen die anderen machen. Und wir schauen mal drauf, was die anderen dann gemacht haben, die Bayern eben dann am Tag drauf. Mit dem 5:1 gegen Hoffenheim, Buenos Dias, kann man über das Spiel drüber schreiben. Luis Diaz mit 3 Toren und 2 herausgeholten Elfmetern. Und da müssen wir mal sagen, das Spiel war natürlich dann durch die rote Karte nach 18 Minuten eigentlich dann schon auch nicht entschieden, aber in eine Richtung gelenkt, wo wir dann auch nicht mehr so richtig die Freude daran hatten. Oder da war dann eigentlich klar, ja, da wird wahrscheinlich nichts gehen für Hoffenheim. Obwohl sie in der ersten Halbzeit trotz Unterzahl, ich glaube sogar genauso viel Ballbesitz hatten. Also,
fast, ja. Ne, und sind ja, und gleich viel gelaufen, das Viech ist das Absurdeste.
Ja, und machen ja auch noch den Ausgleich, aber ja, dann sind es, wie du es auch vorher gesagt hast, die Bayern in solchen Spielen, sind sie einfach da.
Ja, aber ich bin trotzdem, ohne das jetzt irgendwie schmälern zu wollen, Luis Diaz einfach ein unnormales Spiel, übelst gut. Ich bin trotzdem irgendwie so ein bisschen enttäuscht, dass so früh dieses Spiel in diese Richtung gelenkt wurde, weil ich hätte mir das gern noch länger 11 gegen 11 angeguckt, um mal zu schauen, wie sie, also auch einfach um zu sehen, wie weit ist Hoffenheim jetzt an der Stelle da eigentlich schon. Und das finde ich, ich weiß nicht, wie nimmst du diese Entscheidung wahr? Elfmeter, rote Karte, ich finde, das ist viel zu hart.
Ja, fangen wir mal mit der roten Karte gegen Akpo Guma an, nach 18 Minuten. Also er fällt ja selber auch so ein bisschen in diesen Zweikampf oder aus diesem Zweikampf raus, und sie halten sich schon auch beide gegenseitig so ein bisschen. Ja, man kann einen Elfmeter geben, aber es gab auch schon Situationen, da wurde dafür kein Elfmeter gegeben. Ja, ich finde dann diese Doppelbestrafung immer so hart, dass es dann auch noch die rote Karte gibt. Das ist dann halt so.
Oh. Ja, dann bin ich bei dieser Argumentationskette, kann ich dann schon verstehen, weil das, wenn du das so durchziehst, ist es die klare Verhinderung einer Torchance, ohne die Chance zu haben, an der Stelle wirklich noch an den Ball zu kommen. Ich bin der Meinung, es ziehen eigentlich beide. Diaz macht das clever, kann man sagen. Aber dann bin ich wieder bei, das ist so die Trikotzieh-Variante des Kontakts. Lass doch laufen. Und auch den zweiten, ja, okay, ist eher ein Elfmeter, finde ich, als der erste. Mhm. Aber auch lass doch den auch einfach laufen.
An den beiden verursachten Elfmetern hast du, glaube ich, gemerkt, dass Hoffenheim vielleicht da noch nicht so die Reife hat einer Mannschaft wie der FC Bayern in solchen Spielen. Da musst du dich ein bisschen cleverer anstellen. Und der FC Bayern, gerade Luis Diaz, die nehmen sowas natürlich dankend an. Die riechen ja sowas, und zack, hast du auf einmal 12 Meter gegen dich gepfiffen.
Ja, an der Stelle muss man ja sagen, dass Akpo Guma, der ja jetzt nicht Stammspieler ist in der Innenverteidigung, das ist dann schon echt auch ein wirklich unglücklicher Auftritt, weil er sich ja selbst auch irgendwie mit in diese Situation reinbringt, kann, glaube ich, vorher schon klarer die Situation lösen und muss dann gar nicht da in diesen Harakiri-Zweikampf rein. Das ist dann ein Qualitätsthema. Einfach ein individuelles Thema an der Stelle, wo man dann sieht, ja gut, wenn dann bei den Hoffenheimern so viele Ausfälle zu verzeichnen sind, wie sie es an diesem Spieltag waren, dann kriegen sie es halt nicht so gut kompensiert, ganz einfach.
Bisschen tollpatschig halt so, ne? Da merkst du, dass das Team so im Spotlight vielleicht tatsächlich noch nicht ganz so stabil ist, aber sie müssen trotzdem auf die Gesamtsituation gucken. Sie haben davor 5-mal in Serie gewonnen, und
Ja, ohne Frage. Für die, wir haben ja gesagt, wir waren ja der Meinung, es ist ein Bonusspiel. Da bleibe ich auch bei. Und ich möchte auch gar nicht die Leistung des FC Bayern schmälern, dass sie das dann am Ende so nach Hause spielen. Das ist dann schon auch wirklich Extraklasse, ne? Also Diaz, 3 Tore, 2 Elfer rausgeholt, 5 Torschussvorlagen, die meisten 2 Kämpfe geführt, auf dem ganzen Platz, den Großteil davon gewonnen. Man kann ja auch sagen, das ist clever bei den Elfmetern. Das ist ja auch eine Betrachtungsweise. Finde ich alles okay, lasse ich auch zu an der Stelle. Und liebe Bayern-Fans, trotz dieses ganzen Lobs für euch habe ich so ein leichtes Gefühl, dass das ein bisschen geschenkt war. Wegen dieser frühen Entscheidung, die man, glaube ich, auch anders treffen kann.
Ja, dafür war es mir dann doch am Ende zu deutlich, dass ich jetzt sagen würde, es war ein geschenkt.
Und der Gegner ist auch zu stark, das stimmt. Ja, okay. Ich nehme das zu.
Manuel Neuer wieder mit einem kleinen Aufreger vor dem Gegentor. Hat er irgendwie versucht, hinten rauszuspielen. Aslani sehr, sehr smart diesen Ball abgefangen. Das war mal so ein neuer Ding. Das war da immer noch drin, ne? Auch mit mittlerweile, wie alt ist er? Anfang, Mitte 50?
Ist er noch so jung?
Weiß ich nicht. Aber das hat den Bayern dann nicht geschadet. Olise, 5. gelbe Karte, fällt im nächsten Spiel aus. Ich glaube, zum ersten Mal seit über 70 Pflichtspielen ist er nicht dabei. Der hat jetzt schon 16 Torvorlagen, so viele wie in der kompletten letzten Saison. Also auch er eigentlich wieder kurz davor, Spieler der Saison zu werden. Die Bayern als nächstes jetzt im Pokal gegen Leipzig. Das wird nochmal wichtig, spielen aber zu Hause, also sind natürlich favorisiert. Und dann geht es, das haben wir eben schon gesagt, in der Bundesliga nach Bremen und Hoffenheim als nächstes gegen den SC Freiburg. Und wir sprechen über die andere Sonntagspartie, über Köln gegen Leipzig. Leipzig siegt und klettert wieder auf den Champions-League-Platz. Und der Mann des Tages war eindeutig Herr Baumgartner, der nämlich so ziemlich an allen strittigen und anderen Aktionen beteiligt war. Also er macht das 1-0. Nach einem Freistoß von Raum, per Kopf.
Ja.
Standard-Gegentor für die Köln, für die Kölner ist auch
die Nummer
Standard. Ja. Also Standard-Gegentor ist Standard bei den Kölnern. Dann machen sie es 1-1, schönes Tor von Thielmann. Und dann Baumgartner mit dem 2-1. Und das war richtig, richtig geil gemacht. Also dieser Pass von Schlager mit einer Schärfe, den kannst du ja fast gar nicht verarbeiten. Baumgartner nimmt den an, dreht sich zum Tor und drin.
Aber ich bin an der Stelle bei der Bedeutung von Brian Gruder, über den wir ja vorher gesprochen hatten am Donnerstag. Und da war uns ja noch nicht so ganz klar, wofür brauchen die den jetzt eigentlich? Weil als Flügelstürmer brauchst du den ja eigentlich nicht. Und er hat halt, ich finde, er trägt die Nummer 10 halt zurecht. Und du merkst, welchen Impact er auf das Angriffsspiel der Leipziger haben kann. Merkt man, finde ich, in der ersten Halbzeit schon sehr, sehr intensiv. Auch weil Leipzig hat in der ersten Halbzeit auch den Ball innerhalb von etwa 10 Sekunden zurückgewonnen. Das ist ungefähr 5 Sekunden schneller als im Durchschnitt dieser Saison. Das ist auch was ihnen oft in vielen Spielen abgegangen ist und das verändert ihr Spiel auch, weil sie dadurch dann noch dominanter sein können. Ich hatte in der ersten Halbzeit teilweise den Eindruck, sie versuchen es mit 6 Spielern auf einer Linie sogar so ähnlich aufzuziehen wie die Bayern so, ne? Also auch mit Henrichs, der dann als Rechtsverteidiger ja nochmal deutlich mehr Offensivdrang hat als sonst Baku. Und das ist natürlich dann von der Abstimmung her ihnen hier und da schon auch in der ersten Halbzeit ein bisschen um die Ohren geflogen. Ich finde, bei diesem Tor von Baumgartner merkst du aber, welchen Impact Gruder hat, weil der zieht nämlich, der Gruder steht auch in der vordersten Linie als, ich sag mal, Anspielstation und zieht damit Kaminski aus dem Weg raus, den Xaver Schlager braucht, um den Pass auf Baumgartner zu spielen. Und das ist eine super Bewegung von Baumgartner. Das ist die Idee, diesen Pass zu spielen, da habe ich auch fast gedacht, ja okay, das kann eigentlich auch nicht aus der Situation heraus entstanden sein, sondern das müssen die auch schon mal vorher irgendwie abgesprochen haben, einstudiert haben. Aber dass das so passt, ist halt einfach, weil diese Riesenlücke da ist. Das musst du dann auch so machen. Baumgartner, toller Abschluss. Super perfekt getimter Pass. Alles geil. Aber wie gesagt, da diese Lücke entsteht halt auch, weil Kaminski sich komplett zu Gruder orientieren muss und dadurch Chaos in der zweiten Halbzeit, finde ich, besseren Kölner Abwehr entsteht.
Ansonsten Gruder, 33 Ballbesitzphasen. Das klingt jetzt nicht so wahnsinnig viel, ne? Aber
wenig, ja.
Wenn es dann solche entscheidenden Momente sind, in denen er dann seinen Beitrag leistet, umso besser. Es war dann auch von Leipzig eine gute Reaktion auf den Ausgleich. Da dachte man erst schon wieder, ja, die verspielen ja permanent Führungen und das geht jetzt schon wieder in die gleiche Richtung. Nee, aber dann gehen sie in Führung. Und dann haben sie natürlich ein bisschen Glück, weil Köln eigentlich noch den Ausgleich machen kann und ihn auch ehrlicherweise in der zweiten Halbzeit verdient gehabt hätte, finde ich zumindest. Es gab die strittige Situation, wo Thielmann aufs Tor schießt und Baumgartner hinten beim Torwart steht und den Ball an die Hand bekommt. Das wäre auch ein Handelfmeter gewesen, wenn nicht vorher eine Abseitsposition erkannt worden wäre. Und zwar eine hauchzarte. Die Ferse eines Kölners war so ein Müh im Abseits, im Vergleich zur Schulter von Baumgartner war es natürlich auch, ne, man sieht das in der Grafik, also das war wirklich Pech, aber da sind wir wieder bei der Diskussion, irgendwo musst du halt die Grenzen ziehen, aber ja, total unglücklich für den FC.
Ja, ich bin an der Stelle, ich bin eigentlich so, dass ich sage, okay, wenn du halt diese Regel hast, dann gilt sie und selbst wenn es um 0,01 Millimeter geht, wenn man das irgendwie technisch nachweisen kann. Aber du hast mich da an der Stelle, bevor wir in die Aufzeichnung gegangen sind, schon an irgendwie auf so einen, finde ich, sehr, sehr diskutablen Punkt gebracht, weil es wird ja die Schulter als Maßgabe genommen. Die Schulter vom Baumgartner. Und an welcher Stelle fängt denn der Bereich der Schulter an, wo ich noch diese T-Shirt-Linie, die soll man ja irgendwie nicht nennen, wo die halt noch nicht zum Tragen kommt, wo man also noch kein Handspiel hat, wo man also dann mit diesem Körperteil dann auf einmal kein Tor mehr erzielen darf. Das finde ich schon echt eine in dem Zusammenhang krasse Geschichte und also klar, es gibt da keinen Lösungsweg. Und du kannst jetzt auch nicht sagen, ja okay, wir definieren jetzt hier irgendeine Art von Grauzone, weil dann gibt's halt einfach neue Diskussionen, weil überall oder dann, wenn dann irgendwelche Bereiche bleiben, die dann doch irgendwie für bestimmte Dinge gelten, dann gibt's auch da wieder die Übergangsbereiche, Phasen so. Das ist einfach so. Aber trotzdem ist das natürlich extrem hart an der Stelle.
Ja, vor allem, weil, also es wäre jetzt auch nicht irgendwie ein Punkt gewesen für die Kölner, der aus Versehen vom Laster gefallen wäre, den hätten sie sich erarbeitet in der zweiten Halbzeit, da waren sie wirklich nochmal gut, sind mehr gelaufen als RB, mehr Torschüsse und ja, müssen jetzt aber dann eben mit dieser Niederlage irgendwie leben.
Ja, wichtigster Move für mich, David Raum haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen, bei Leipzig der verkappte Spielmacher in dieser Saison und in der zweiten Halbzeit wird halt einfach klar umgestellt, Viererkette bei den Kölnern und Thielmann auf dem rechten Flügel vor Sebulonsen und schiebt dann immer auf Raum drauf. Und dadurch wird halt einfach dieses, was in der ersten Halbzeit bei den Leipzigern dazu geführt hat, dass die Kölner oft wirklich erst viel zu spät in Verteidigungsmomente kamen, wird komplett unterbunden. Ist alles gut. Die Kölner verdienen sich, finde ich, am Ende den Ausgleich. Ja, ist halt an der Stelle total, also finde ich mega schwer, dass ja, das irgendwie zu rechtfertigen, dass das dann am Ende diese Kleinigkeit dazu führt, dass auch ich finde, so mein Gefühl war, ja okay, das ist jetzt auch voll ungerecht, dass der Baumgartner für die Aktion, dass das einfach so weiterläuft und irgendwie gar keine Folgen hat, oder?
Ja, aber da war eben dann vorher das Abseits ja. Und deswegen ist dann wurscht. Bei den Kölnern muss man jetzt nicht irgendwie groß sich Sorgen machen, dass es wieder nach unten geht. Dafür war die Leistung irgendwie schon auch zu gut. Aber sie müssen natürlich aufpassen. Jetzt geht's nach Stuttgart. Das könnte auch bedeuten, keine Punkte. Und dann musst du dich schon wieder nach unten orientieren.
Ja, es sind nur 6 Punkte Vorsprung vor dem direkten Abstiegsplatz.
Und Leipzig dann eben jetzt wieder auf dem Champions-League-Platz. Dann haben sie jetzt am Mittwoch eben das Pokalspiel bei den Bayern. Und dann geht's gegen Wolfsburg und dann auch noch danach gegen Borussia Dortmund. Gucken wir mal zu einem Spiel, das gar nicht so schön anzusehen war. Das Topspiel Gladbach gegen Leverkusen. 1:1 ist es ausgegangen. Also richtig attraktiv war es jetzt nicht. Leverkusen lässt ein bisschen was liegen im Rennen um die Champions League. Und für Gladbach war es, ja, nennen wir es mal Achtungserfolg. Also sie haben, das hat zumindest Eugen Polanski gesagt, die beste erste Hälfte gespielt, seitdem er Trainer ist. Die war auch wirklich gut. Gehen dann 1:0 in Führung durch Engelhardt. Das Ding geht natürlich auf Jannis Blaswig. So apropos Torwartdiskussion, das haben wir ja am Donnerstag, die wollte ich ja schon abräumen, aber oh, dieser schlimme Pass vorher, der war schon echt...
Ich finde, das ist auch gut von den Gladbachern gemacht, muss man sagen.
Ja, aber ja, das Ding lang einfach dann. Ne?
Ja, hau das Ding lang, sagst du in der Situation auch. Du musst ja gucken, Garcia scheint ja erst, also der Engelhardt entscheidet sich ja eher so ein bisschen nach einer kurzen Überlegungsphase, das geht um Bruchteile von Sekunden, direkt hinten drauf zu schieben. Und das ist, wenn du durchs Zentrum aufbaust, hast du immer das Risiko, das machen auch beispielsweise der VfB, über Stiller haben wir gerade gesprochen, auch die machen das ziemlich oft, das Risiko gehst du ein und dann musst du halt sehen, dass du aus dem Zentrum den Ball so schnell wieder los wirst. Ich persönlich finde, man kann Blaswig nicht den größten, also nicht den alleinigen Vorwurf machen, weil auch Garcia an der Stelle ja überrascht wird quasi dadurch, dass er von hinten diesen Druck bekommt. Und da musst du als Zentrumspieler, wenn du da zentral angespielt wirst, musst du immer damit rechnen, dass du gepresst wirst. Ich finde, die Gladbacher machen das in der ersten Halbzeit richtig gut. Also generell sind sie ja total intensiv und versuchen dann immer wieder, und das gelingt ihnen halt auch, dadurch, dass sie dieses ich sag mal, intensive Mittelfeld haben mit Engelhardt, mit Stöger, der für Neuhaus gespielt hat und mit Rocco Reitz, kriegen sie es immer hin, das Zentrum dicht zu machen, dass Leverkusen nicht auf ihre beiden Sechser spielen kann. Dadurch wird das Spiel nach außen gelenkt und sobald dann, ist beim 1-0 auch der Fall, wird Tapsoba angespielt und ab da startet halt einfach das Pressing der Gladbacher. Die schieben 1-1 durch und Engelhardt wird dann für das Risiko, dass er dann mit Garcia mitgeht zum eigenen Strafraum, am Ende belohnt. Und das ist, finde ich, an der Stelle auch einfach gut organisiert von den Gladbachern gemacht und nicht nur basierend auf einer, ich sag, oder technischen Schwächen von Bayer Leverkusen.
Unglücklich dann der Ausgleich für Leverkusen aus Gladbacher Sicht. Ne? Sander lenkt dann Garcia-Schuss ins eigene Tor, dann geht es halt mit dem 1-1 in die Halbzeitpause. In der zweiten Halbzeit stellt Leverkusen ein bisschen um auf 4-3-3. Das hat es unter Jüllmann auch noch nicht gegeben. Dann hat es wesentlich besser funktioniert. Und dann aber am Ende dann doch nur das 1-1. Irgendwie schon, glaube ich, eine gerechte Punkteteilung. Leverkusens Trainer hat sich so ein bisschen über zu wenig Intensität beschwert, bei seiner Mannschaft, wobei das war jetzt, glaube ich, eh nicht so deren Stärke dieser Saison. Also so Sprints, intensive Läufe und so hat sich jetzt Leverkusen eh nicht so richtig hervorgetan.
Boah, also das ist was, finde ich, was ihnen zuletzt häufiger abgegangen ist. Es gab eine Phase in dieser Saison, finde ich, wo sie das besser gemacht haben. Ich finde, Maser ist an der Stelle immer auch irgendwie ein, wenn der fehlt, fehlt Bayer auch so, sowohl mit Ball als auch in solchen Momenten ohne Ball immer so ein bisschen so der Initiator. So, ne? Also gar nicht so sehr der irgendwie das Spiel lenkt, das ist für mich eher Garcia, aber der so das Kommando hat. So. Und das merkt man da vielleicht. Ich fand das Spiel überhaupt nicht unintensiv. Also wenn du mal auf Gladbach zum Beispiel, also die generell beide so sau viele Zweikämpfe in dem Spiel, viel, viel mehr als beide Mannschaften sonst in dieser Saison im Durchschnitt so haben. Bei den Gladbachern zum Beispiel über 50 mehr als im Saisondurchschnitt. Also so unintensiv war das nicht. Mhm. Aber das war natürlich sehr von Gladbach geprägt, vor allem in der ersten Halbzeit, muss man sagen.
Intensität war auch zu sehen, als Kevin Stöger unbedingt das Trikot von Palacios haben wollte. Ja,
das finde ich.
Das Problem war, das Spiel war noch gar nicht aus. Also er war noch gar nicht bereit für Trikottausch. Aber das war ein schöner Hingucker.
Voll, voll das geile Bild. Und für mich der Zweikampf irgendwie so sinnbildlich für das Spiel oder für die Herangehensweise der Gladbacher in dem Spiel.
Also Gladbach kann vielleicht emotional ein bisschen was rausziehen, muss aber aufpassen. 3 Punkte sind es nur vor der Relegation. Jetzt auch 5 Spiele ohne Sieg. So kann man es natürlich auch lesen. Also da ist schon auch immer noch ein bisschen Druck drauf. Leverkusen hat weiter nach wie vor gute Chancen auf die Champions League, hat ja noch den Nachholer beim HSV in der Hinterhand und muss als nächstes gegen St. Pauli ran. Und dann haben wir noch ein Spiel übrig, die Freitagspartie, das 1-1 zwischen Union Berlin und Eintracht Frankfurt, das erste Spiel des neuen SGE-Trainers Albert Riera bei krasser Pyro-Show an der alten Försterei. Also das fand ich wirklich, also wow. Und es hat irgendwie gepasst, weil der Trainer, also Riera, wirkt ja auch so ein bisschen wie so eine bengalische Fackel. Irgendwie. Der hat ja auch so viele Emotionen irgendwie in sich. Frankfurt dann sehr spät durch Brown in Führung gegangen in der 84. und dann noch ein Elfmeter für Union. Und das war, glaube ich, der schlechteste Elfmeter, den ich jemals in meinem Leben gesehen habe, von Querfeld. Also wie schlecht war der denn geschossen? Aber er war drin.
Ja, aus Mitleid hat Kauer Santosch den reingelassen.
Ja, Kauer Santosch vorher mit sehr viel Trash-Talk, vielleicht war das auch einfach Karma, dass das Ding reingegangen ist. Union dieses Jahr noch kein Spiel gewonnen. Ich finde es trotzdem immer noch nicht besorgniserregend. Und ja, Frankfurt immerhin mal keine 3 Gegentore bekommen. Das ist doch auch schon mal was.
Also ich fand sehr zuvorkommend und entgegenkommend von beiden Mannschaften, dass in den ersten 10 Minuten einfach so wenig passiert ist, dass man vom Spiel auch gar nichts sehen musste. Weil erst war das ganze Stadion unter diesen riesigen Fahnen, unter diesen Choreo-Fahnen, danach war alles eingenebelt und dann irgendwann so nach 10 Minuten oder so konnten erst alle wirklich sehen. Also natürlich auch nochmal Props an die alte Försterei, was für ein geiles Gesamtkonstrukt mit dem Feuerwerk, das dann ja irgendwie hinterm Stadion auch noch gestartet wurde. Dann diese Banner, auf einmal gehen die Banner weg, dann haben alle, das ganze Stadion außer der Frankfurt-Block hat weiße und rote konzertiert, weiße und rote Sachen an, also das war schon richtig geil.
Aber ja, das wird teuer, oder?
Ja, das wird mit Sicherheit teuer werden, ja. Aber trotzdem, so insgesamt finde ich, war das schon sehr beeindruckend und weniger beeindruckend, gebe ich dir recht, das Spiel, die Unioner, ich finde am Ende das, was man irgendwie erwarten kann. Und bei den Frankfurtern hätte ich das ehrlicherweise auch auf eine ähnliche Art und Weise erwartet. Also, dass es noch nicht der Hurra-Fußball wird, den man möglicherweise dann irgendwann, wenn die Prognosen alle eintreffen, von der Eintracht sehen kann unter dem neuen Trainer.
Ich bin ja schon froh, dass er seinen Spielern gesagt hat, komm, geht raus und spielt Fußball und nicht, springt bitte vom Balkon, so wie er es angekündigt hatte. Welcher Balkon wäre das eigentlich gewesen? Auf dem Römer der, oder?
Oh, ey, ich hoffe nicht irgendwie von irgendeinem von diesen ganzen Hochhäusern im Finanzdistrikt da im Frankfurter Bankenviertel.
Frankfurt jetzt 8 Punkte hinter Platz 6. Ich glaube, das wird jetzt am Ende der Saison nur noch ein Duell um Platz 7 mit Freiburg. Also viel mehr wird da wahrscheinlich nicht gehen. Dafür sind die anderen schon zu weit weg und dann auch zu stabil. Nächster Gegner. Der Frankfurter ist Borussia Mönchengladbach.
Wie viele Punkte hat Dortmund vergangene Saison nochmal aufgeholt?
Ja, ist Dortmund jetzt auf einmal Frankfurt oder wie?
Keine Ahnung.
Oder andersrum,
meine ich. Das sind ja fast philosophische Fragen, mein lieber Tobi.
Kleiner Blick noch zum Schluss unserer Folge in die zweite Liga, nur damit ihr auch da auf dem Stand bleibt. Schalke nur 2-2 gegen Dynamo Dresden. Nach 70 Minuten durch 2 Dzeko-Tore vorne. Da dachte man schon, okay, das Märchen geht weiter, das geht auf. Und dann haben sie es in den letzten 15 Minuten noch verschenkt. Und weil Darmstadt 4-0 gegen Lautern gewinnt, ist Darmstadt jetzt neuer Tabellenführer. Und Schalke mit vielen Gegentoren hat in der Winterpause das Offensivproblem gelöst, hat aber jetzt ein Defensivproblem.
Ja, du musst natürlich das ganze Konstrukt dann irgendwie auch ein bisschen neu sortieren und variieren, ne? Und ich meine, dann kommt halt auch dazu, er selbst sieht es, glaube ich, anders, wenn ich das so richtig rausgehört habe aus seinen Statements nach dem Spiel. Aber das zweite Ding ist schon ein Torwartfehler von Loris Karius.
Ach so.
Muss er haben, meiner Meinung nach, oder zumindest klären den Ball. Und wenn solche Sachen dann auch noch dazu kommen, das ist ja so die Konstante auch gewesen, der Rückhalt. Und dann funktionieren halt einfach ganz viele Sachen, auf die diese starke Hinrunde aufgebaut war, jetzt gerade nicht so optimal. Und trotzdem bin ich der Meinung, es gibt keinen anderen Weg, als ein wenig mehr Risiko zu gehen zugunsten von mehr Möglichkeiten im Offensivspiel, weil du ansonsten trotzdem nicht aufsteigen würdest. So. Und das ist jetzt gerade eine harte Phase, aber es ist ja, wir sind ja gerade am Anfang der Rückrunde und sie spielen ja gegen Darmstadt zum Beispiel noch im März ist es das direkte Duell.
Mhm.
So, also, ne, wenn sie jetzt irgendwie die Kurve kriegen, und das traue ich denen zu, weil sie meiner Meinung nach, was die Offensivqualität angeht, haben sie deutlich zugelegt. Und das wird sich dann, glaube ich, am Ende auch auszahlen für die Schalker.
Und damit ist alles gesagt, auch von allen Beteiligten hier im Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir gehen jetzt in eine neue Woche. Denkt dran, es ist DFB-Pokal und dann gibt's das nächste Bundesliga-Update am Donnerstag.
Genau, startet gut rein in die neue Woche.